Kein Wunder, dass er in eine Krise geriet. Hume beschäftigte sich nur noch mit Tod, Armut, Schuld und anderen Unannehmlichkeiten.
Seine Lebensgeister waren völlig verkümmert. Jahrelang hatte er sich nur in seine Bücher vergraben. Nun konnte er keinen klaren Gedanken mehr fassen und sich nicht mehr konzentrieren. Hume wurde depressiv. Er bekam Ausschlag und litt unter starkem Speichelfluss. Er leide an der Krankheit der Gelehrten, meinte sein Arzt und verordnete ihm eine Rosskur. Abhärtung, Bewegung und bittere Pillen.
Allmählich wird Hume klar, dass er fort muss aus der bedrückenden Enge seiner Familie und seiner Heimat. Das Studium der Rechte hat er längst aufgegeben. Und so packt er seine Koffer und verdingt sich in Bristol als Kaufmannslehrling. Er ist fest entschlossen,
mich selbst und alles, was vergangen ist, zu vergessen und so weit als möglich mich mit diesem Lebensabschnitt zu beschäftigen und mich in der Welt hin und her zu wälzen, von einem Pol zum anderen, bis ich diese Unpässlichkeiten hinter mir lasse.
Lange hält es Hume bei dem Kaufmann allerdings nicht aus. Es kommt zum Streit zwischen ihm und seinem Vorgesetzten. Hume, der hin und wieder auch als Schreibgehilfe fungieren muss, beginnt nämlich, am Stil und der Rechtschreibung seines Chefs herumzunörgeln.
Das kommt bei diesem gar nicht gut an. Und so findet sich David Hume schnell wieder auf der Straße. In England mag er nicht bleiben, nach Schottland will er auch nicht zurück. Aber Frankreich, das reizt ihn.
Nur die Franzosen sind außer den Griechen zugleich Philosophen, Dichter, Redner, Historiker, Maler, Baumeister, Bildhauer und Musiker. Hinsichtlich des Theaters übertreffen sie sogar die Griechen. Zudem haben sie im täglichen Leben in beträchtlichem Umfang jene Kunst vervollkommnet, die von allen die nützlichste und angenehmste ist. L'art de vivre, die Kunst der Geselligkeit und des Gesprächs.
In Frankreich findet Hume schnell Zugang zu einflussreichen Kreisen. Er wird von Salon zu Salon gereicht. Hume seinerseits dankt es, indem er sich zu Lobeshymnen über das französische Volk hinreißen lässt.
Doch auf Dauer wird dem sparsamen Schotten das Leben in Paris zu teuer. Und so zieht er weiter nach Reims und bald darauf nach La Flèche in die Weinberge von Anjou. Hier lässt es sich gut und günstig leben. Ohnehin fühlt sich Hume nach all der Ablenkung wieder fit genug, um sich seinen tiefschürfenden Gedanken hingeben zu können, die er natürlich auch umgehend zu Papier bringen möchte.
In La Flèche entsteht Humes philosophisches Meisterwerk, das Treatise of Human Nature, eine Abhandlung über die menschliche Natur. Darin zieht Hume gegen die mittelalterlichen Vorstellungen zu Felde, die immer noch in den Köpfen der Menschen herumspuken. Die meisten Philosophen sind damals Metaphysiker. Sie beschäftigen sich mit der Grunddisziplin der Philosophie. Dabei dreht sich alles um die sogenannten letzten Fragen. Zum Beispiel:
Warum gibt es diese Welt überhaupt? Und warum ist sie so und nicht anders? Gibt es einen Gott? Und wenn ja, wie kann man ihn sich vorstellen?
Was macht das Wesen des Menschen aus? Was ist der Sinn unseres Lebens? Besitzt der Mensch eine unsterbliche Seele? Haben wir einen freien Willen?
Fragen über Fragen, auf die es letztlich keine befriedigende Antwort geben kann. Eine Philosophie, die sich mit solchen Fragen beschäftigt, kann immer nur Erklärungen liefern, die auf Spekulationen anstatt auf Beobachtung beruhen.
Doch Hume will keine Spekulationen, er will Fakten. Er will Antworten liefern, die auf Erfahrungen gründen, die allen Menschen gemeinsam sind.
Eine Philosophie, die auf Erfahrungen, der sogenannten Empirie, beruht, anstatt auf Spekulation? Das war neu.